Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der erste Mann brachte die Sünde in die Welt. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, sühnte für die Sünden der Welt. Der erste Mann wendete sich in einem Garten von Gott ab. Jesus Christus wendete sich in einem Garten zu Gott, seinem Vater, zu. Der erste Mann brachte Dornen aufs Feld. Jesus Christus trug eine Krone aus Dornen. Der erste Mann war anfänglich nackt und ohne Scham. Jesus Christus wurden die Kleider vom Leib gerissen, der trug unsere Scham. Der erste Mann sündigte bei einem Baum. Jesus Christus trug unsere Sünden an einem Baum. Für den ersten Mann floss das Blut von Tieren, um seine Sünde zu bedecken. Jesus Christus gab sein eigenes Blut, um uns mit seiner Gerechtigkeit zu bedecken. Die ganze Geschichte der Menschheit, die ganze Geschichte der Bibel, fand ihren Höhepunkt an dem Punkt, wo Jesus sein Blut vergoss. Dieses Blutvergießen begann im Garten Gethsemane, wo Jesus vor Angst und Grauen und Traurigkeit und inständigen Gebetskampf Blut schwitzte. Dazu wollen wir jetzt den Bericht hören, den es Lukas in seinem Evangelium überliefert hat. Lukas 22, 39 bis 46. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Dieser Bericht von Lukas hat eine ganz besondere Struktur. Was offensichtlich ist, das ist, dass Jesu Gebet eingerahmt ist von der Aufforderung an seine Jünger, von der Aufforderung an uns zu beten. Das ist unser erster Punkt. Aufruf zum Gebet in Anfechtung. Die Jünger sollen beten, damit sie nicht in Anfechtung, damit sie nicht in Versuchung fallen, damit sie von der Versuchung nicht übermannt werden. Kurz vorher hatte Jesus ihnen sehr deutlich gesagt, im Vers 31, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Er sprach davon, dass sie sich zurüsten müssen. Er sprach auch von Schwertern, aber im Kontext wird deutlich, nicht Schwerter aus Eisen werden den Jüngern in der Anfechtung helfen, sondern das Gebet. Ihr Kampf richtet sich gegen Mächte und Gewalt. Ihr Kampf richtet sich gegen Satan. Betet, damit ihr, wenn der Feind angreift, nicht umkippt. Betet, dass ihr mich nicht verleugnet, nicht verratet, nicht verlasst. Nun, was ist Gebet? Gebet ist nicht eine Informationsmöglichkeit für Gott, sondern Gebet ist der Ausdruck unserer Abhängigkeit von Gott. Es ist der Ausdruck unseres Vertrauens zu Gott. Wenn du zu Gott betest, kannst du ihm nie irgendetwas sagen. Neues berichten. Nie. Gott weiß alles. Gott kennt dich. Aber wenn du zu Gott betest, dann baust du an deiner Beziehung zu Gott. Dann zeigst du ihm dein Vertrauen, dann bittest du um seine Hilfe, um seinen Beistand, um seine Nähe. Ja, Herr, ich glaube, hilf mein Unglauben. Herr, dein Wille geschehe und Herr, lass mich doch deinen Willen erkennen. Genau diese Einstellung, diese Sichtweise, dieses Gebet haben die Jünger mehr denn je nötig. Denn in dieser Nacht werden Dinge passieren, die ihnen nicht gefallen. In dieser Nacht werden Dinge passieren, die sie versucht haben zu vermeiden. In dieser Nacht werden Dinge passieren, die sie letztlich an Jesu Macht und an seiner Autorität und sogar an Gottes Wohlwollen zweifeln lassen. Wie kann Gott dieses Leid zulassen? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Das ist nicht nur eine Frage, die heute gestellt wurde. Wie kann das so ein grausamer Gott zulassen, dass dieses Opfer gebracht werden muss? Das haben die Jünger schon nicht verstanden. Später werden die Emmaus-Jünger Jesus fragen, als er mit ihnen auf den Weg nach Emmaus geht, als sie ihn noch nicht erkannt haben. Sie werden ihnen sagen, wir aber hofften, es sei der, der Israel erlösen werde. In Klammern, aber leider ist alles ganz anders gekommen. Und deshalb sind wir jetzt zu Tode betrübt. Sie haben ihren Glauben verloren. Sie waren zutiefst enttäuscht, was Gott zugelassen hat. Sie waren erschüttert über sein Handeln, über seinen Plan. Und darum ermahnt seine Jünger, Jesus seine Jünger, bleibt wach, betet. Aber die Jünger schliefen ein. Sie waren auch traurig, sie waren auch voller Angst. Aber sie wendeten sich in ihrer Angst eben nicht zu Gott, sondern sie schliefen ein. Und kurz danach verließen sie Jesus. Ihr Anführer verleugnete ihn hartnäckig. Die Anfechtung hat sie überrannt. Das Leid, was die Jünger erfuhren, führte sie dazu, sich von Jesus zu trennen. Gut, die Jünger, die waren in einer außergewöhnlichen Situation, unter großem Druck, in großer Unruhe. Sie haben vielleicht Verständnis für sie, sicher. Aber wie oft werden wir durch viel alltäglichere Situationen von der Anfechtung übermannt? Wie schnell denken wir, dass wir das Leid nicht mehr ertragen können, dass die Enttäuschung zu groß für uns ist, dass der Druck, dass wir den Druck nicht mehr aushalten können. Jesus war kurz davor, von einem seiner Jünger verraten zu werden. Er war kurz davor, gefoltert und verhöhnt zu werden. Kurz davor, an ein Kreuz genagelt zu werden und den Zorn Gottes über die Sünden der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Und wir haben es heute im Psalm gehört. Wer kann das ertragen? Wenn Gott die Sünden zurechnet, wer kann das ertragen? Aber in dieser Situation macht Jesus eben nicht das, was viele von uns unter Stress und Angst und Not tun. Er wendet sich nicht ab von Gott. Er klagt ihn nicht an. Er diskutiert nicht mit ihm. Er verliert nicht sein Vertrauen in seine Souveränität, in seine Liebe. Jesus fängt nicht an zu sündigen. Ist es nicht so, dass wir unsere Sünde oft mit unserem Leid rechtfertigen? Ich hab so viel Stress, ich habe so viel durchzumachen, ich wurde so enttäuscht, ich habe so viel zu leiden. Und darum habe ich jetzt doch irgendwie auch das Recht zu sündigen. Ich habe doch jetzt irgendwie das Recht, mir ein bisschen Erleichterung zu verschaffen mit irgendwelchen Drogen, mit Alkohol, mit Essen, mit Einkaufen gehen, mit meiner Sexualität, was auch immer ich tue, mit was auch immer ich sündige. Wenn ich Leid erfahren muss, dann wird ein wenig Sünde erlaubt sein. Wenn Gott Leid und Anfechtung und Druck in meinem Leben zulässt, dann schuldet er mir auch ein klein wenig Sünde. Dann wird er es mir schon zugestehen. Wie soll ich sonst das alles durchstehen? So denken wir. Es geht automatisch. Aber es ist nicht wahr. Wenn Gott Leid in unser Leben gibt, dann will er nicht, dass wir uns von ihm trennen. Dann will er nicht, dass wir sündigen. Dann will er nicht, dass wir an ihm zweifeln, sondern dann will er, dass wir umso mehr an ihm hängen. Dass wir auf die Knie gehen und beten. Dass wir unsere Beziehung mit ihm vertiefen. Und dass wir dann dadurch mitten im Leid gestärkt werden und Hoffnung haben und Gott verherrlichen. Jesus verherrlichte Gott, weil er sich in seinem größten Leid, in seiner größten Angst, in einer Angst, die wir uns nicht vorstellen können, zu Gott wandte, ihm sein Herz ausschüttete und sich demütig unter seinen Willen stellte. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, Jesus, unser Vorbild im Gebet. Und ich möchte erstmal ein paar allgemeine Punkte, die hier deutlich werden, nennen, die für uns wichtig sind. Hier steht, Jesus ging nach seiner Gewohnheit dahin zum Beten. Es war Jesus, der Sohn Gottes, ja, eine Person der Dreieinigkeit, für ihn war es eine Gewohnheit zu beten. Und er sagt dann auch den Jüngern, betet, und diese grammatische Form, Imperativ, Präsens, das bedeutet nicht nur, betet jetzt mal hier im Garten, wo es so heftig mit der Anfechtung ist, sondern Jesus meinte, betet fortdauernd, betet immer wieder, betet anhaltend. Ja, er wusste, dass sie in Gethsemane versagen, er wusste das, er gab ihnen trotzdem dieses Gebot, weil dieses Gebot für ihr ganzes Leben, für ihre ganze Nachfolge galt, betet. Jesus hatte die Gewohnheit zu beten, zu bestimmten Zeiten und interessant auch an bestimmten Orten. Es war seine Gewohnheit da, an den Ölberg, in den Garten Gethsemane zu gehen. Es war einer seiner Gebetsplätze. Haben wir sowas überhaupt? Ein Ort, wo wir beten? Können wir uns vielleicht gar nicht leisten, dass wir ein Zimmer haben, wo wir halt uns nur zum Gebet zurückziehen. Aber wisst ihr, was damit gemeint ist? Dass wir ein Ort und eine Zeit haben, wo wir ohne Stress, ohne Ablenkung vor Gott treten. Wo wir alleine vor Gott treten. Und ich denke, wir sollten sowas haben. Manche gehen vielleicht spazieren und beten dann in Ruhe zu Gott. Und dann noch die Gebetshaltung. Jesus kniet sich nieder. Und auch wir sind es nicht mehr gewohnt, uns hinzuknien. Wir sitzen, vielleicht stehen wir so nochmal. Und ich denke, das drückt auch oft aus, wie locker wir mit diesem Thema umgehen. Wie locker wir das Thema Gebet sehen. Wie selbstverständlich es für uns ist, dass wir vor Gott treten und ihm unsere Bitten vortragen. Und vielleicht kann es helfen, dass wir, wenn wir äußerlich eine Gebetshaltung einnehmen, zum Beispiel, dass wir uns hinknien. Oder dass wir eben an einen besonderen Ort gehen. Dass wir uns dann wirklich vergegenwärtigen, ich bete jetzt zu Gott, ich bete jetzt zu Christus, dem Herrscher der ganzen Welt. Ich bete jetzt zu meinem Retter, den ich mein Leben zu verdanken habe. Ja, dass wir mit unserer äußeren Haltung das ausdrücken, was wir innerlich fühlen. Und umgedreht, dass unsere äußere Haltung uns daran erinnert, mit welcher Einstellung wir vor Gott gehen sollen. Und dann noch ein weiterer wichtiger Punkt. Jesus bat seine Jünger, mit ihm zu beten. Jesus nahm sich Gebetspartner. Jesus, der Sohn Gottes, der den engsten Kontakt mit Gott überhaupt hat, bittet seine Jünger, seine Versagerjünger, mit ihm zu beten. Nun, die sind eingeschlafen, Jesus wusste das, aber trotzdem, Jesus bat sie mit ihm und für ihn zu beten. Wir sind auch Gebetspartner für andere. Wir hören auch von Gebetsanliegen. Wie oft schlafen wir ein? Wie oft vergessen wir, dafür zu beten? Ja, einmal hat man es erwähnt und dann lassen wir es schon wieder sein. Menschen brauchen uns als Gebetspartner. Und genauso umgedreht, wir brauchen Gebetspartner für uns. Wir können nicht alles alleine abmachen. Wir haben das Vorrecht, die Gnade, das Geschenk, dass wir andere Menschen bitten können. Lassen, das ist mein Problem. Bete für mich, ja, dass wir einen Gebetspartner haben. Habt ihr sowas in eurem Leben? Wirklich einen, mit dem ihr euch austauscht, der euer Gebetspartner ist. Oder zwei oder drei. Denen ihr auch eure Probleme, eure Sorgen, eure Schwächen sagen könnt. Mit dem ihr sagen könnt, bete für mich. Mit dem man Kontakt hält, immer mal wieder anruft, sich trifft, einen Kaffee trinkt, irgendwas macht miteinander und darüber redet. Ihr müsst nicht mit euren Ängsten und Sorgen, mit euren Schwächen immer nur allein sein, immer nur allein vor Gott treten. Ihr könnt euch Gebetspartner nehmen, die für euch eintreten. Und dann das Ziel. Jesus sagt, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das ist natürlich hier ein ganz konkretes Ziel. Die Anfechtung lauert vor der Tür. Aber was ist mit Anfechtung gemeint? Anfechtung bedeutet, wenn wir der Anfechtung erliegen, wenn wir der Versuchung erliegen, dass wir sündigen, dass wir uns von Gott trennen. Und damit ist es eigentlich ein Gebetsanliegen, was mit all unseren Gebeten verbunden ist. Unsere Gebete sollten immer damit zu tun haben, dass wir mehr mit Gott verbunden sind und dass wir uns eben nicht von Gott trennen. Was ist der Wille Gottes, wenn ich nach seinem Willen beten will? Was ist der Wille Gottes für mein Leben, dass ich näher mit Gott zusammenwachse? Dass ich mich nicht von Gott trenne. Das muss unser Gebetsanliegen sein. Das muss das Gebetsanliegen sein, wenn wir füreinander beten. Herr, diese Person macht dieses Leid durch, hat diese Not zu ertragen. Ich soll für sie beten, aber ich bete zuerst dafür, dass sie in diesem Leid näher zu dir wächst. Aber Jesus steht hier, er riss sich los von ihnen, etwa einen Steinwurf weit. Er kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus wollte, dass seine Jünger ihn unterstützen, dass sie bei ihm sind, dass sie mit ihm, dass sie für ihn beten. Aber dann reißt er sich ihm noch mal ein Stück weiter von ihnen weg, weil er in dieser Not, in dieser Betrübnis auch alleine vor seinem Vater stehen wollte. Er war mit seinen Jüngern zusammen, aber er war auch allein vor seinem Vater. Und noch etwas wird aber daran deutlich, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, bleibt hier und betet und geht dann ein Stück weg und betet dort alleine, dann sagt Jesus auch, ich werde die größte Not alleine tragen. Kohlbrügge hat dazu Folgendes geschrieben. Uns dünkt jede Not tief, jede Anfechtung hart. Was aber eigentlich unsere Not ist, das hat er allein durchgefühlt und durchgemacht. Das ist seine Gnade, dass er für uns hat gehen und beten wollen und hat dadurch das Ende aller unserer Not und Anfechtung dargestellt. Wisst ihr, unsere größte Not, die haben wir nie selber erfahren. Unsere größte Not hat Christus alleine erfahren. Und darum hat sich Jesus eben nicht locker irgendwo hingesetzt, sondern darum riss er sich los, er kniete sich hin, er fing an zu schwitzen. Im Gebetskampf mischte sich sein Blut mit seinem Schweiß. Und man könnte das sicherlich auch so verstehen und so übersetzen, dass man sagt, ja, das Blut, der Schweiß rann so viel, in solchen Mengen, dass er dann runtertropfte wie Blut, aber dann wäre es sinnlos, dass Lukas, der Arzt, hier Blut erwähnt. Dann hätte er auch sagen können, der Schweiß rann ihm wie Wasser. Nein, er hat Blut erwähnt, weil Jesus tatsächlich Blut schwitzte. Und es gibt sowas, es gibt medizinische Berichte von damals, von heute, dass Menschen unter sehr großer Belastung anfangen, Blut zu schwitzen. Dass sich das Blut aus den Kapillaren austritt, sich mit dem Schweiß vermischt und aus der Haut austritt. Das nennt man, gibt es natürlich auch Fachbegriff, Hämatidrosis. Ihr könnt das googeln, ihr könnt euch sogar Bilder angucken. Also sowas kann vorkommen. Jesus war so sehr im Ring im Gebetskampf, dass er Blut schwitzte. Er zitterte, er zagte, er trauerte, er war betrübt bis in den Tod. Das schreiben die anderen Evangelisten, Matthäus und Markus. Jesus hatte allergrößte Angst, allergrößte Anfechtung durchzustehen. Sein Schweiß, sein Blut, sein Zittern, sein Knien, diese äußeren Dinge zeigen uns, wie es in Jesus aussah. Mit seiner Bitte schüttet er jetzt sein Herz vollends vor Gott aus. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dieses Gebet von Jesus, das zeigt uns, Gott ist wirklich Mensch geworden. Der Mensch Jesus, der leidet, auch wenn er Gott war. Und dieses Gebet zeigt uns, wie unvorstellbar schwer dieses Leid ist, was er getragen hat. Wenn wir schwerem Leid begegnen bei anderen Personen, es ist doch oft so, dass wir es gar nicht richtig nachempfinden können. dass wir gar nicht richtig ihn verstehen können. Wir wissen gar nicht, was sollen wir ihm jetzt sagen? Wie soll ich ihm denn begegnen? Es sei denn, wir haben selber dieses Leid erfahren. Dein Kind ist gestorben. Weißt du, mein Kind ist auch gestorben. Da kann man sich verstehen. Und wisst ihr, Jesus hat das größte Leid getragen. Jesus hat alles Leid getragen. Und deshalb kann Jesus dich in jeder Situation verstehen. Jesus kann immer mitleiden. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der an allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus litt unter Anfechtung, er hatte Angst, er wünschte sich, dass dieser Kelch an ihm vorüberging. Aber er widerstand den Angriffen des Teufels und er bestand in der Versuchung. Und das wird nicht erst deutlich, als Jesus dann tatsächlich ans Kreuz ging, sondern das wird hier in der Stunde der Anfechtung, in der Stunde seiner Schwachheit, in Gethsemane deutlich, in diesem Gebet, im Hauptanliegen des Gebetes. Die Betonung des Gebets liegt worauf? Auf Gottes Willen. Das ist der Rahmen seines Gebets. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von, lass ihn die von mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Vater, willst du, dein Wille geschehe. Jesus äußert tatsächlich die Bitte, dass der Kelch an ihn vorübergeht. Aber seine viel größere Bitte, das ist die, dass der Wille des Vaters geschehen möge. Das ist sein Hauptanliegen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Warum sich Gebet lohnt. Warum lohnt sich unser Gebet? Und ich muss hier nochmal ein bisschen weiter ausholen. Jesus hat Angst. Für ihn ist das, was vor ihm liegt, keine Sache, die er als Gottes Sohn nach Gottes Plan durchführt, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir haben es heute im Psalm 130 gehört, wer kann vor dir bestehen, wenn du Sünde zurechnest. Wer kann bestehen? Da kann keiner bestehen. Und wir können das Klagen von Jesus nachempfinden, ja hören aus anderen Psalmen, zum Beispiel Psalm 88. Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden, mein Sterben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du dich nicht mehr gedenkst und die du von deiner Hand abgeschnitten hast. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm, du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Deine Zorngerichte ergehen über mich, deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan, meine Vertrauten in die Finsternis. Ihr werdet viele Psalmen finden, wo ihr eine Klage hört, die wir gar nicht nachempfinden können. Dann könnt ihr an Jesus in Gethsemane denken. In unserem Stolz denken wir vielleicht, dass es für Jesus ein leichtes war. Es war ja von Anfang der Zeit so geplant. Er wusste selber, dass es so gehen würde. Er wollte diesen Weg gehen. Er hat alles dafür getan. Er hat seinen Jüngern immer wieder gesagt, dass er in die Hände seiner Feinde übergeben wird, dass er getötet wird und natürlich, dass er auferstehen wird. Es nimmt ein gutes Ende. Also Jesus, Augen zu und durch. Du bist doch Gott. Aber es ist eben nicht leicht gewesen für ihn. Es war überhaupt nicht leicht, diesen Kelch zu trinken. Es war nicht leicht für den heiligen, ewigen, gerechten Sohn Gottes zur personifizierten Sünde zu werden und den vollen Zorn Gottes für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Wer kann bestehen vor dir, wenn du Sünde anrechnest? Jesus nahm alle Sünde auf sich. Er nahm den vollen Zorn Gottes auf sich. Und das ist mit diesem Kelch gemeint. Wenn du mich fragst, ja, warum spricht hier Jesus von einem Kelch? Gut, man denkt dann vielleicht, ja, Jesus steht vor seinem Tod, er weiß, dass er am Kreuz sterben wird, das ist ein qualvoller, ein schmerzvoller Tod am Kreuz. Ist das der Kelch, den er meint? Ja, sicherlich auch, aber das ist längst nicht der Kelch in seiner ganzen Fülle. Es geht nicht nur um den leiblichen Tod Jesu. Jesus musste den Tod sterben, den wir hätten sterben müssen. Das ist nicht nur einfach ein leiblicher Tod, sondern das ist ein Tod, mit dem die ganze Verdammung, das Verworfensein von Gottes Angesicht verbunden ist. Er musste den ganzen Fluch Gottes über den Sünder erfahren. Die Last des ewigen Zornes sollte der tragen, der von keiner Sünde wusste. Ich erinnere euch an die Predigt vom letzten Sonntag über 2. Korinther 5, Vers 21 von diesem Austausch am Kreuz. Jesus wurde zur personifizierten Sünde. Er identifizierte sich so sehr mit unserer Sünde, dass er zur Sünde wurde und dann Gottes Zorn über die Sünde, über den Sünder trug. Im Alten Testament ist an vielen Stellen von diesem Kelch des Zorns die Rede. Jesaja spricht davon. Kapitel 51, Vers 17. Der Kelch des Grimms und ein Taumelkelch. Jeremia spricht davon, 25,15. Er spricht vom Wein des Zorns, den alle Völker trinken müssen. Auch Hesekiel. Er spricht vom Kelch des Grauens und Entsetzens. Wenn Jesus hier von dem Kelch spricht, dann spricht er von Gottes Zorn über die Sünde. Von Gottes Gericht über den Sünder. Und wir haben vielleicht diese Vorstellung davon, ja, da ist ein Kelch und jede Sünde, die wir tun, ist ein Tropfen in diesem Kelch und Gottes Zorn entspricht dann diesen Sünden und das ist sicherlich richtig, aber es geht noch um viel mehr, es ist noch viel schlimmer. Die Bibel lehrt uns nicht nur, dass Gott Sünde hasst, sondern dass Gott den Sünder hasst. Versteht ihr, das Problem ist nicht nur, dass wir ab und zu sündigen, sondern unser Problem ist viel größer, dass die Sünde unsere Natur ist. Wir sind von Natur aus Sünder, wir sind von Natur aus Egoisten. Das ist unser Wesen. Und du und ich, wir sind als Sünder darum Objekte des Zornes Gottes. Das wollen wir natürlich nicht hören, das ist ja ein unerhörter Anstoß. Gott kann doch nicht so grausam sein, dass Gott Sünder hasst, okay, aber dass Gott den Sünder hasst, das ist ja schrecklich. Aber wisst ihr, Gott ist nicht grausam. Gott ist heilig und gerecht. Und vielleicht passt uns diese Wahrheit nicht, aber wir müssen diese Wahrheit erkennen, um die einzige Lösung, um unsere Erlösung zu erkennen. Psalm 5, Vers 6. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Gott hasst nicht nur das, was du tust, Gott hasst das, was du bist. Psalm 11, Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers, ihres Kelches. Gott schaut nicht seit ein paar Jahrtausenden auf die Menschen und schaut zu, wie sie sündigen, wie alles immer schlimmer wird und sagt, ja, okay, sie machen viel schlechte Sachen, aber sie sind im Kern doch irgendwo gut. Sie haben doch irgendwo auch eine gute Motivation. Sie werden es schon noch schaffen. Nein, Gott wird den Sünder richten. Er wird jeden zur Rechenschaft ziehen. Er sagt über sein eigenes Volk, alle ihre Bosheit stammt von Gilgal her, sodass ich sie dort zu hassen begann. Wegen ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben. Hosea 9, Vers 15. Gott hasst den Sünder und Gott wird ihn bestrafen. Er wird ihn seinen Zorn, der genau seinen Sünden seiner Sündigkeit entspricht, spüren lassen. Und dieser Zorn Gottes ist unvorstellbar groß, weil Gottes Heiligkeit unvorstellbar groß ist. Gottes Heiligkeit ist unendlich groß. Gott ist unendlich. Gottes Zorn ist unendlich groß. Wenn du Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Manche fragen sich natürlich, ja, wenn Gott so zornig ist, wo ist denn dann Gottes Zorn? Wenn er so böse auf die Menschen ist, wo ist denn sein Gericht? Die Bibel macht deutlich, dass es zwei Arten von Gericht gibt. Es gibt ein aktives Gericht und ein passives Gericht. Das aktive Gericht, das ist das Gericht am Ende der Zeit. Jedem ist es bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder wird unter dieses Gericht kommen. Jeder Sünder wird in Ewigkeit den Zorn Gottes erfahren in der Hölle, in der Verdammnis. Und die Bibel verwendet hier Bilder, um das zu beschreiben. Sie spricht von einem Feuerofen, wo Heulen und Zähne knirschend sein wird. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Von der äußersten Finsternis. Und wenn die Bibel darüber spricht, dann sind das nicht nur Ausnahmen, die dieses wunderschöne Buch der Bibel irgendwo macht, sondern das Alte und das Neue Testament spricht in der Mehrheit über das Gericht Gottes. Ja, und dann gibt es eben dieses passive Gericht. Ein Gericht, was wir schon in dieser Welt erfahren. Ein Gericht, was die Menschheit in dieser Welt erfährt. Und dieses passive Gericht ist ein Gericht, wo Gott den Sünder laufen lässt. Wo er ihn seiner eigenen Sündhaftigkeit überlässt. Und dann kommt es dazu, dass der Mensch denkt, wo ist denn Gott? Wo ist denn sein Gericht? Ach, ich kann ja machen, was ich will. Und er sammelt so immer mehr und mehr Sünden in seinem Leben und mehr Zorn Gottes auf seinem Leben. Da stellt euch vor, ich würde aufhören, meinen Sohn zu erziehen. Ich würde ihm eines Tages sagen, ich habe dir das gesagt, ich habe dich versucht zu unterweisen, ich habe dir auch versucht, ein Vorbild zu sein, jetzt geh, jetzt mach. Und ich überlasse ihn so seiner Selbstzerstörung, ich überlasse ihn so seinen falschen Weg. Das wäre schrecklich. Das ist Gericht. Ja, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie haben Jesus gehasst, sie haben ihn verfolgt, sie wollten ihn töten. Und sie haben ihn getötet. Sie haben den Sohn Gottes getötet. Ja, die müssen noch gerichtet werden. Warum hat er nicht auf den Tisch gehauen und hat sie zu vergehen lassen? Sie wurden gerichtet, sie haben ein Gericht erfahren, nämlich dass er sie in diesem Hass gelassen hat. Dass sie eben Jesus nicht erkannten. Das war das Gericht über sie. Menschen unter diesem passiven Gericht Gottes.